Herzlich willkommen zur WEDMED Alumni Session, dem neuen Format der WEDMED Uni zum Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch. Dieses Podcast wendet sich primär an Alumni der WEDMED Uni und bindet Alumni, aber auch Mitarbeiterinnen der WEDMED Uni als Gesprächspartnerinnen ein. Wir freuen uns auf spannende Diskussionen, wertvolle Einblicke und inspirierende Geschichten aus dem Tierarztalltag, abseits von diesen klassisch-klinischen Themen. Bleiben Sie daher dran und freuen Sie sich, auch von unseren Expertinnen inspiriert zu werden. Mein Name ist Karin Bayer. Ich bin Mitarbeiterin am Clever Dog Lab des Messerli-Forschungsinstituts der WEDMED-Uni und bin dort Lab-Managerin. Wir haben diese erste Folge zum Thema Medical Training und möchten da sprechen, wie das in normalen Tierarztsituationen, aber auch bei Notfällen zum Einsatz kommen kann. Was ist Medical Training? Kommt aus der Zootierarbeit ursprünglich, weil es dort nicht möglich war, mit Zootieren natürlich im direkten Kontakt zu arbeiten und oftmals Sedierungen notwendig waren, um sehr eigentlich einfache medizinische Eingriffe oder Behandlungen zu machen. Und da haben sich Trainer und Trainerinnen überlegt, dass es doch sinnvoller wäre, die Tiere auf diese Behandlung vorzubereiten mit sogenannten Kooperationssignalen, um daher mehrfache Sedierungen oder sozusagen unnötige Sedierungen, wo sich die Tiere vielleicht auch sogar verletzt haben, dabei einfach hintanzuhalten. Dieses Thema eben Medical Training, darüber sprechen wir heute aus den verschiedensten Blickwinkeln, sprich aus der Wissenschaft, aus dem Tierarztalltag und aus dem Traineralltag und wollen natürlich auch ein bisschen uns generell mit dem Thema stressfreier Tierarztbesuch unterhalten. Nun möchte ich aber in medias res gehen und mal gleich die Gäste hier vorstellen. Wir haben eine spannende Expertenrunde, die sich jetzt am besten selbst vorstellen wird. Und ich bitte dich, Stefanie Riemer, dich zuerst vorzustellen.
Ja, ich bin Stefanie Riemer. Ich bin Assistenzprofessorin in Companion Animal Management seit Dezember 2024 hier am Messerli-Forschungsinstitut der WEDMED Uni Wien. Und ich habe diese Stelle bekommen, weil ich eben schon seit 2010 zu Hundeverhalten forsche und mich in den letzten Jahren vor allem auch auf angewandtere Themen spezialisiert habe, wie zum Beispiel Welpensozialisierung, Feuerwerksangst und eben auch Tierarztangst. Also auch dazu habe ich einige Studien durchgeführt. Und ich bin hier natürlich auch aus Hundehalterinnenperspektive und auch aus Trainerinnensicht. Ich habe zwischendurch auch Vollzeit in der Verhaltensberatung gearbeitet, hatte da auch ein bisschen Medical Training Fälle und freue mich jetzt aufs Gespräch.
Erstens einmal danke für die Einladung. Mein Name ist Ursula Eibel. Ich habe eine Kleinpferdeordination und habe 2012 angefangen meine Verhaltensausbildung. Und seitdem auch meine Ordination entsprechend umgestellt und arbeite eben auch in diesem Bereich.
Gut, mein Name ist Karl Weißenbacher. Ich bin seit 2010 an der Uni und seit 2012 leite ich auch die Prüfstelle für Assistenzhunde, Therapiebegleithunde und tierschutzqualifizierte Hundetrainer. Und über diese Hundetrainergeschichte habe ich natürlich eigentlich sehr regelmäßig zu tun mit Trainingsaspekten in allen Bereichen, aber auch ganz speziell Medical Training.
Gut, das heißt, du hast mal gleich vorweggenommen, wie dein sozusagen Bezug zu diesem Thema ist. Ursula, wie ist sozusagen dein Bezug zu Medical Training? Kommt das in deiner Arbeit vor? Wie stehst du dazu? Oder?
Ja, kommt in meiner Arbeit natürlich vor. Ich selbst trainiere ein bisschen die Hunde an beim ersten Besuch. Den schenke ich auch den Besitzern, also den Hund. Den verlange ich nichts, wird aber auch nichts gemacht mit dem Hund, außer die Waage aufkonditioniert und irgendeine Leckmatte oder Ähnliches aufkonditioniert, mit der ich nachher impfe. Ich habe auch Trainer, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich die Welpenbesitzer oder Junghundbesitzer hinschicken kann, die auch Medical Training machen.
Sehr fein. Steffi, du hast auch schon ein bisschen angedeutet, wie du zu dem Thema stehst.
Ja, also angefangen natürlich mit meinen Hunden, habe ich vor allem mit meiner älteren Hündin ganz intensiv Medical Training gemacht. Ich habe da sogar einen einjährigen Kurs gemacht, wo quasi wirklich alles drin war, eben bis hin zu Blutabnahme und natürlich alle Basics, Krallen schneiden, Bürsten, Zähne putzen und so weiter. Mit meinem jüngeren Hund habe ich jetzt eigentlich nur das Nötigste, was ich wirklich brauche, also Zähne putzen, Krallen schneiden und das ist es eigentlich, also Berührungen und so weiter findet er okay. Also das ist jetzt, was jetzt meine persönliche Sicht ist. Und ich habe 6 Jahre in Bern meine eigene Verhaltensforschungsgruppe, Hundeverhaltensforschungsgruppe geleitet und habe im Rahmen dessen auch 2 Studien mit Masterstudentinnen durchgeführt, wo es um Tierarztangst vermindern ging. Da ging es jetzt nicht direkt ums Medical Training mit Kooperationssignal, sondern darum, in der einen, wie können wir die Atmosphäre Tierarzt für den Hund positiv gestalten. Also ein bisschen, wie die Ursula schon erwähnt hat, was bringt ein Happy Visit, wo eben wirklich nur positive Dinge passieren, wo vielleicht gar niemand was will vom Hund, sondern er hat die freie Wahl, sich an Leckformen und so weiter zu bedienen. Und dadurch wird einfach die ganze Situation mal positiv belegt und man kriegt dann einen Fuß in die Tür, weil man dann weiter mit Belohnungen arbeiten möchte. Und die 2. Studie war ganz simpel, wo wir einfach verglichen haben, eine standardisierte klinische Untersuchung und was passiert, wenn der Hund einfach nur durchgefüttert wird mit Leberwurst aus so einer Spritze oder eben nicht. Also wirklich super simpel, da ging es jetzt nicht um gezielt, wenn der Hund berührt wird, passiert die Belohnung oder so, sondern es ging einfach nur darum, Hund hat quasi die Wurst vor der Nase und kann schlecken. Und da haben wir ab dem 4. Besuch sehr positive Dinge beobachten können. Beim 1., 2. war der Unterschied noch nicht so groß, aber es hat gezeigt, wenn man dranbleibt, dann irgendwann sind die Hunde wirklich entspannt. Und gerade die Jüngsten, die teilgenommen haben, die waren 8 Monate alt, das waren die 2, die dann auch wirklich auf den Tisch gesprungen sind, bevor sie noch irgendwas tun sollten, also eigentlich in der Explorationsphase. Und dann hier in der Vetmed-Uni hatten wir eine Studie, wo es konkret ums Medical Training ging, war auch im Rahmen von 2 Masterarbeiten. Und hier hat sich dann aber gezeigt, dass der Transfer in die Tierarztpraxis schwierig war, beziehungsweise ich denke im Nachhinein war auch ein Problem sozusagen, das ich normalerweise auch persönlich vermeide im Tierarztbesuch, dass die Tiere das Kooperationssignal zeigen konnten. Also die haben gelernt, sie steigen so eine Matte und immer wenn sie auf die Matte steigen, dann werden sie angefasst und sie konnten aber sozusagen das jederzeit beenden, wenn sie diese Matte verlassen haben. Also das war das Training. Hat auch bei allen oder bei den meisten Hunden ziemlich gut funktioniert. Allerdings, was in der Studie gefehlt hat, war der gezielt Transfer in die Tierarztpraxis. Also im Test wurden sie quasi dann ins kalte Wasser geschmissen. Und die Untersuchung wurde durchgeführt, quasi egal, ob der Hund kooperiert hat oder nicht. Und das hat dann eben gezeigt, dass dadurch sozusagen es jetzt nicht so viele Verhaltensunterschiede gab zwischen diesen Gruppen, weil, denke ich, das Kooperationssignal nicht mehr funktioniert hat. Also das ist, denke ich, auch ein bisschen eine Warnung, sozusagen, wenn man mit Kooperationssignal arbeitet, sollte man sicher sein, entweder, dass das Tier soweit ist, dass es kooperieren kann. Wenn man sich nicht sicher ist und man muss es aber durchziehen, dann sollte man das Kooperationssignal nicht verwenden, weil sonst würde man das kaputt machen. Weil das ist eigentlich eine Vertrauenssache, das Tier weiß, ich habe Kontrolle über die Situation und wenn diese Kontrolle dann plötzlich weg ist, die das Tier eigentlich gewohnt ist, ist es natürlich schlimmer.
Ja, ein Vertrauensbruch einfach.
Genau.
An die Studie kann ich mich noch gut erinnern, weil das Training wurde im Clever Dog Lab durchgeführt. Da kamen dann immer die Hundehalter einmal in der Woche und haben an diesem Kurs teilgenommen, wo sie das gelernt haben. Ich würde es gern noch, weil wir doch vielleicht auch Zuhörer, Zuhörerinnen dabei haben, die jetzt nicht so vertraut mit dem Thema sind, auch ein bisschen die Begriffe klären. Wir haben jetzt den Begriff gehabt, eben Kooperationssignal, wobei du, Steffi, schon gesagt hast, eben dieses Ich-bin-bereit-Signal kann man das auch übersetzen. Dann hatten wir den Begriff Happy Visit, den sollten wir vielleicht auch nochmal erklären, was damit gemeint ist. Also ich weiß nicht, Vielleicht kannst du mal was über die Happy Visit sagen. Was ist das?
Also ich gestalte es so, dass, wie gesagt, mein erster Besuch gestalte ich als Happy Visit. Das heißt, es passiert dem Hund gar nichts. Er darf die Ordination frei kennenlernen. Er ist nicht angeleint, er kann herumschnuppern, er kann sich alles anschauen, er bekommt Futter. Ich arbeite sehr gerne mit Leberpastete. Geht leicht zum Schlecken, kann man sehr gut schnell aufnehmen und hat hohe Akzeptanz. Slack Snack eignen sich auch recht gut, überhaupt bei Katzen. Die Tiere lernen einmal die Ordination, die Gerüche, die ganzen Eindrücke ohne Angst kennen. Mit Kooperationssignal arbeite ich eher weniger, weil, wie gesagt, der Aufbau, ich habe nicht die Zeit, das aufzubauen. Ich brauche einen vorbereiteten Hund und ich brauche dann jemanden dazu, denn jeder Hund hat dann ein anderes Kooperationssignal, finde ich etwas schwierig, weil man halt im Besitzer immer dann fragen muss, welcher Kooperationssignal im Stress, klappt es dann oft nicht. Ich mache es so, dass die Waage bei mir Leo ist. Das heißt, der Hund hat jederzeit die Möglichkeit, auf die Waage zu gehen und ich unterbreche damit die Untersuchung. Und sie wissen genau, sie können weggehen aus der Situation und sie können sich auf die Waage setzen, werden dort belohnt. Und wenn sie wieder herunterkommen, dann arbeite ich weiter mit den Tieren. Es gibt ein paar Schlaue, die dann sehr oft da oben sitzen. Im Punkto Tierarzttraining, ich habe ganz, ganz viele Hunde. Die Großen kommen beim Nicht auf den Tisch, die bleiben unten. Ist auch viel stressfreier für die Hunde, finde ich. Und solange ich in einem Alter bin, wo ich mich noch bücken kann, geht das. Das Bücken ist nicht das Problem, das Aufkommen wäre es dann wieder.
Es gibt so kleine Hocker.
Und ich mache Blutabnahmen bei großen Hunden am Boden. Die Besitzer halten, ich habe keine Helferin, also ich arbeite alleine. Die Besitzer halten die Leberpastete und ich nehme den Hunden Blut ab und bei 95% kein Problem. Auch Hunde, die das nicht gewohnt sind, wenn man den Strauschlauch auflegt, wenn man genügend Zeit lässt, die Leberpastete brav fressen, kann man die andocken und die machen dann einen Zucker bei der Blutabnahme. Das funktioniert wunderbar.
Ja, die Compliance der Hundehalter, Hundehalterinnen ist natürlich ganz wichtig, dass sie da mitspielen und nicht einfach nur den Hund abgeben wollen, sondern einfach aktiv mitmachen. Andererseits höre ich dann wieder von Tierärzten, von Tierärztinnen, dass sie da gar nicht so begeistert sind, wenn die Hundehalter da so mitmischen wollen, sondern...
Ich bin alleine, ich habe kein Helferlein, sie müssen mithelfen. Ich habe eher das Problem, dass Hundebesitzer, die neu zu mir kommen und schon einen erwachsenen Hund haben, Wagenproblem zum Beispiel, meine Welpen werden von klein auf die Waage trainiert. Die gehen da problemlos rauf, die wissen, die kriegen da Leberpastete, die sitzen und warten schon. Und dann hat man Hundehalter, die das erste Mal bei mir sind und dann irgendwas, weiß nicht, beweisen müssen oder einen Stress haben, dass der Hund nicht so gehorcht, wie er gehorchen soll. Und die den Hund nicht die Zeit geben, das dauert 5 Minuten, einen Hund mit Leberpasteten auf die Waage drauf zu bringen. Und die dann mit Krampf den Hund dann, ja, da schau, da ist. Und auch dann raufzehren wollen und raufschieben wollen, weil sie nicht die Geduld aufbringen für den Hund, dass man 5 Minuten wartet und den Hund dann in Frieden rauftrainiert. Also oft die Besitzereinstellung eine ganz andere ist.
Und stehen sich selbst im Weg im Grunde, ja. Ja. Wie, Karl, wenn du siehst, wenn da sozusagen die Anfrage oder sozusagen der Wunsch kommt, dass eigentlich Hunde sehr, sehr gut vorbereitet werden müssten, Hundehalter, Hundehalterinnen können das vielleicht nicht selbst, die brauchen ja Unterstützung dabei.
Die Unterstützung ist definitiv notwendig für jede Hundehalterin und jeden Hundehalter, nämlich diese wirklich gute Anleitung. Und zurück zum Happy Visit vielleicht. Da braucht es natürlich auch ein bisschen die Kooperation der Tierärztinnen und Tierärzte, nämlich dass sie sagen, und wir haben das in der Ordination meiner Frau, die macht auch Welpenklassen, und das Welpenschule ist die Ordinationstür immer offen. Das heißt, die Welpen können raus, rein und lernen einfach die Welpe. Und ich sehe das Medical Training jetzt nicht ganz so eng, ich sehe das ein bisschen pragmatischer, nämlich tatsächlich die Gewöhnung auch an die Ordination, diese Fremdgerüche, was ja meistens schon Stress verursacht. Ja. Aber auch Stress bei den Hundehalterinnen, der Tierarztbesuch als solches. Und wie du richtig sagtest, diese 5 Minuten warten, schaffen sie dann oft nicht, weil sie es gewohnt sind. Das muss alles rasch und sehr rasch funktionieren. Was im Grunde ein Blödsinn ist. Weil auch als Tierarzt oder Tierärztin muss ich sowieso ein Vorgespräch führen. Und in dieser Zeit kann sich der Hund umschauen. Und wenn er das aber dann schon als Welpe gelernt hat, Ordi ist eigentlich toll und super, und Waage ist noch viel, viel, viel toller, dann ist es eigentlich schon sehr, sehr unproblematisch. das eigentliche Medical Training im strengen Sinn funktioniert tatsächlich oft nicht in der Tierarztpraxis, weil die Tierärzte dann sich auch nicht die Zeit lassen, wenn der Hund kooperiert, das Signal oder die Haltung verlässt, dass er dann tatsächlich aufhört. Das heißt, mit der Behandlung. Das heißt, von dem her ist es wichtig, Kooperationssignale zu trainieren, nämlich für die tägliche Pflege der Hunde durch die Halterinnen. Und es ist enorm wichtig, Tierarztordinationen, und man sollte als Hunde- oder als Tierbesitzer einfach seinen Haustierarzt, Tierärztin haben, die bekannt ist, wo man selber wenig Stress hat, wo man hingeht, wo der Hund oder auch die Katze das alles kennt und keine Zwangshandlungen oder möglichst wenig Zwangshandlungen angewendet werden. Dann ist ein Tierarztbesuch für alle wesentlich angenehmer, weil es ist auch für die Tierärztin und für den Tierarzt der Stress, wenn ich einen ungebärdigen Hund habe. Und wenn alle entspannt sind, dann funktioniert das auch wesentlich leichter. Und wir haben ja diese Übertragungen. Ja? Wenn die Besitzer angespannt sind, dann ist der Hund natürlich auch angespannt. Von dem her ist es wichtig, schon ein Medical Training zu machen, aber ich sehe es mehr im Bereich tägliche Pflege und Ordinationen aber positiv zu belegen, dass Tierarzt eigentlich ganz was Tolles ist, ja? Dass man da reingeht. Auch wenn es komisch riecht, auch wenn die vielleicht komisch anzogen sind, aber diese Gewöhnung an die Umgebung und an die handelnden Personen finde ich jetzt in der Tierarztpraxis wesentlich wichtiger als das eigentliche Kooperationssignal.
Ich sehe das auch ich habe jetzt ein bisschen rumgeschaut, wie so Tierärzte sich präsentieren und ob das auch vielleicht etwas ist, was dann ein Alleinstellungsmerkmal für diese Tierarztpraxis ist, dass man eben sich als die Praxis präsentiert, die besonders auf Hundehalter eingeht und das Gespräch sucht, solche Happy Visits anbietet. Also ich denke mir auch, dass das ein Vorteil auch sozusagen für den Tierarzt sein kann, sich so zu präsentieren, weil er dann damit auch die Patientenbesitzer anzieht. Steffi, du wolltest noch was dazu sagen.
Ich möchte zwei Sachen sagen. Nachher möchte ich noch zum Happy Visit für ängstliche Hunde zurückkommen. Aber zuerst möchte ich noch auf das zurückkommen, was der Karl gesagt hat. Ich denke, das Medical Training ist super wertvoll, gerade wenn man einen sehr sensiblen Hund hat, um den halt an so Dinge gewöhnen wie ins Maul fassen. Das ist ja eigentlich nicht unangenehm, ist eigentlich nichts Schlimmes. Aber wenn der Hund es halt nicht kennt und dann der Tierarzt der Erste ist, der es macht, dann ist es natürlich eine blöde Situation. Und das ist was man eigentlich super leicht entspannt zu Hause aufbauen kann. Und selbst wenn der Hund dann in der Akutsituation nicht sagen würde, ja, ich will, dass du mich jetzt ins Maul fasst, ist es kein Thema, weil sie es kennen und weil es positiv verknüpft wurde. Also dafür sind Kooperationssignale super im Aufbau, gerade für sensible Hunde. Also es gibt ja Trainingsarten, Desensibilisierung und Gegenkonditionierung, die man oft anwendet. Und das Kooperationssignal geht, finde ich, noch einen Schritt drüber hinaus. Also wenn ich jetzt gegenkonditionieren würde, zum Beispiel, würde ich den Hund anfassen und dann kommt das Leckerli. Also sozusagen das Anfassen wird die Vorhersage dafür, dass die Belohnung kommt. Und die Hoffnung ist dann, dass das eine positive Emotion auslöst und der Hund fühlt sich gut und verbindet positive Dinge mit dem Anfassen. Wenn ich jetzt einen sehr sensiblen oder ja misstrauischen Hund hätte, wo sogar wenn ich nur mit der Hand schon hingehe, der vielleicht das ja negativ empfindet, dann kann man sich wirklich gut helfen mit dem Kooperationssignal, wo man diesen zusätzlichen Schritt hat, wo der Hund sagt, jetzt bin ich bereit, jetzt kannst du das machen. Also deswegen ist Medical Training total wertvoll und man kann damit wirklich eben alles auf Kooperation aufbauen, eben bis hin zu Blutabnahme und Co. Aber die Frage ist dann eben, wie sehr man es in die Praxis transferieren kann. Da bin ich ganz bei dir, Karl. Für mich ist das Medical Training wichtige Vorbereitung. Aber in der Praxis selber ist es wirklich wichtiger, auch was du erwähnt hast, diese Beziehung zu der spezifischen Person. Hunde sind hochsoziale Tiere. Und wenn die Vertrauen haben zu einem Menschen, dann, ja, wenn mal was kurz unangenehm ist, wird es leichter weggesteckt. Aber natürlich eine fremde Person ist wieder ganz was anderes.
Bin ich auch völlig bei dir, ja. Die meisten Hunde, die in eine tierärztliche Ordination kommen, sind ja eigentlich unauffällig. Und wenn die gut sozialisiert und habituiert werden, dann ist die tierärztliche Ordination sollte dann ein Teil davon sein und dann ist das kein Thema. Habe ich natürlich sensible Tiere oder ängstliche Tiere, das ist ganz ein anderes Thema dann, ja, weil dann muss ich ganz anders vorgehen und dann wird man wahrscheinlich auch in der Tierärztinnenwahl sehr vorsichtig sein und darauf achten, dass der Hund das dann auch zeigen darf und ausleben darf. Aber da brauchen wir wahrscheinlich auch nicht in eine ganz normale Ordination gehen. Das ist kein normaler Tierarztbesuch, sondern tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Ja, es ist für den Hund nicht angenehm, es kann aber auch für die Umgebung nicht angenehm sein, wenn er dann zum Schnappen anfängt. Da braucht er entsprechende Vorbereitung, aber da wirst du wahrscheinlich noch wesentlich bessere Erfahrungen dazu haben.
Also ich will mal dazu sagen, dass man Hunde, die kooperieren gelernt haben und das gewohnt sind, berührt zu werden oder das Maul aufgemacht zu werden, auch wenn sie es in der Ordination im Stress jetzt nicht so können, viel einfacher zum Handeln sein in der Ordination. Also es hilft sehr wohl weiter allen Beteiligten und es nimmt auch den ganzen Stress von der ganzen Situation runter. Also es macht schon Sinn. Dass es dann in der Tierarztpraxis nicht so gut klappt wie zu Hause, ist auch okay. Ja.
Weil du gesagt hast, die Leute kommen mit so viel unterschiedlichen Kooperationssignalen. Was siehst du da, was die schon trainiert haben?
Es kann jetzt sein eine Decke, es kann sein Hand auflegen auf der Hand, es kann ein Waschlappen sein, wenn man Waschlappen über die Hand drüber gibt, nur andocken an der Faust, ganz unterschiedlich. Ja. Nur ich als Tierarzt weiß ja nicht, welchen Kooperationssignal, das muss man dann wieder kommunizieren, meine Hand ist wieder... Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig und was auch der Fall ist, viele sehen das, meinen es gut, trainieren es auf zu Hause ohne Hilfe, also mit Hilfe teilweise vom Internet. Es passt dann doch nicht so gut. Die Belohnungszeiten sind falsch.
Das heißt, eigentlich bedarf es da der Trainer, oder?
Also, ja.
Wenn du sagst, du hast ein Jahr einen Kurs gemacht, Steffi, dann ist das ja auch nicht so einfach eigentlich zu lernen. Gibt es da Angebote? Oder?
Ja, natürlich. Wir haben gerade im Bereich der tierschutzqualifizierten Hunde Training und auch in der Prüfung ist es ein wesentlicher Aspekt, Medical Training. Ja. Und da achten wir auch sehr darauf, dass das korrekt aufgebaut wird. Und es gibt ja, erstens gibt es sehr gute Fortbildungsangebote für Trainer und Trainerinnen. Wir haben ja wirklich eine sehr wunderbare Organisation in der Grazer Gegend, die auch ein sehr gutes Buch geschrieben hat, nämlich Medical Training von der Anna Oblasser, die auch immer wieder Medical Training anbieten. Das heißt, man hat als Trainer, Trainerin sehr viele Möglichkeiten, sich fortzubilden und es dann auch entsprechend weiterzugeben. Aber es ist natürlich schon wichtig, gerade wenn ich dann sensible Tiere habe, dass da wirklich alles und das Training wirklich super, super gut passt für den Hund. Dann habe ich einen Erfolg. Ansonsten ist es eine Wischiwaschi-Geschichte, wie alles andere. Und dann wird es auch nicht wirklich erfolgreich sein. Ja. Und in der Ordination wird es dann spätestens dort herausstellen, dass es doch nicht so gut war, das Training. Es alleine zu machen, ist immer schwierig. Ja. Wenn ich nicht sehr viel Hundeerfahrung und Trainingserfahrung habe als Hundehalter oder Halterin, dann wird es schwierig. Vor allem mit den Belohnungszeitpunkten wieder, man ist sehr häufig daneben einfach. Ja. Passiert wahrscheinlich auch jedem Hundetrainer und Trainerin, wenn nicht eine zweite oder dritte Person von außen drauf schaut und sagt, jetzt, ja, dass du immer ein bisschen eine Verzögerung drin hast. Also das ist immer gut, wenn man das nachtrainiert, ja, und auch als Trainer und Trainerin.
Beziehungsweise für mich ist gar nicht so sehr das Belohnungstiming das Thema, sondern eher, wie weit geht man im Training. Also das ist quasi der Knackpunkt im Medical Training, dass jeder von uns wahrscheinlich eher die Tendenz hat, etwas weiter zu gehen, als es für den Hund noch gut ist. Und damit verlangsamt man eigentlich in Wirklichkeit den Trainingserfolg. Und das sind wirklich so Kleinigkeiten, wo ich dir vollkommen recht gebe. Das sind wirklich nur Kleinigkeiten, wo der Blick von außen wirklich hilfreich sein kann.
Das heißt, es macht sehr viel Sinn, so wie du das machst, mit Trainern, Trainerinnen zusammenzuarbeiten, wo dann schon deine Patientenbesitzer wissen, wo sie sich hinwenden können und du auch die Trainer kennst.
Ich kenne die Trainer. Auch ich arbeite mit gar nicht so fünf oder sechs Trainern zusammen, weil ich der Meinung bin, dass jeder Hund oder jedes Team, Hund-Mensch-Team, andere Bedürfnisse hat. Deswegen gibt es auch andere Trainer. Also ich habe für meine Welpen andere, ich habe für Jagdhund, also Jagdhund-Dummy-Training, wie man der anderen, ich habe für normale Unterordnung, Welpenkurse und ähnliches jeweils spezielle Trainer. Ja. Und ich entscheide dann, welche Trainer ich empfehle. Ob sie dorthin gehen, obliegt leider nicht mehr mir.
Ja. Aber dass sozusagen der Trainer auch zu dir in die Praxis kommt mit dem Hund, kommt das auch vor? Oder?
Die meisten Trainer, mit denen ich zusammenarbeite, sind auch bei mir als Patienten. Und das heißt, sie wissen auch, wie ich mit den Hunden umgehe. Ich weiß auch, wie sie mit den Hunden gehen. Ich bin teilweise mit meinen eigenen Hunden bei ihnen, also mit meinem eigenen Hund bei ihnen beim Training. Ich glaube, die Kooperation ist wichtig, wenn man so eine Praxis führt wie ich, die auf eben auf Verhalten und auf Tierarzttraining aufgebaut ist und auf Vertrauen aufgebaut ist, ist, glaube ich, wichtig, dass man mit Trainern zusammenarbeitet. Mhm. Alleine könnte man es nicht, man hätte nicht die Zeit. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht die Nerven nach der Ordination nachher noch eine Trainingsgruppe zu leiten. Das wird schief gehen, weil die Nerven habe ich nicht. Und für das braucht man gute Nerven, Ruhe und Ausgeglichenheit. Und das wird, glaube ich, nach einer Ordination nicht mehr gehen.
Genau, und da muss man einfach dann schauen, dass man auch die richtigen Trainer, Trainerinnen findet. Und das wissen wir alle, dass das Gewerbe in Österreich ja nicht geschützt ist und daher man da auch sehr daneben greifen kann. Und es sehr viele Pseudo-Experten gibt, die leider in die falsche Richtung trainieren. Aber dafür gibt es ja auch das Gütesiegel.
Das ist definitiv zumindest eine Orientierungshilfe. Ja. Wobei grundsätzlich ist, was bei der Prüfung tierschutzqualifizierte Hundetrainer, Hundetrainerin verlangt wird, ist ein vernünftiges Basiswissen und ein guter Umgang mit dem Hund. Also wirklich ein tierschutzkonformer Umgang mit dem Hund. Heißt aber nicht, dass das jeder wirklich so gut macht. Ja. Das ist uns auch bewusst. Aber es ist zumindest für den Tierhalter oder für den Hundehalter, Halterin einmal eine Orientierungsmöglichkeit. Und das Zweite ist, dass es damit auch eine Beschwerdestelle gibt. Das heißt, wenn irgendwas nicht so toll läuft, ob selbst subjektiv oder objektiv tatsächlich ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist für uns als Prüfstelle irrelevant. Wir gehen diesen Fällen dann immer nach, ja, und holen noch die Stellungnahmen ein und bewerten das entsprechend. Und das Zweite ist, dass die tierschutzqualifizierten Hundetrainerinnen ja Fortbildungsverpflichtung haben, nämlich die 40 Stunden in 2 Jahren. Jeder gute Trainer, Trainerin macht eh wesentlich mehr, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber das ist so mal ein Mindestmaß und ein Mindeststandard. Und da haben wir als Hundehalter auf jeden Fall mal gute Orientierung. Und die Beschwerdestelle kommt nicht zu irgendwelchen dubiösen Internet-TV-Serien, vorgestellten Trainern und Trainerinnen, die... Ja, was ja für mich immer erstaunlich ist, bereits im TV immer aversiv arbeiten. Ja? Und das wird eigentlich gar nicht verfolgt. Ja? Und das sind die Medien
ja
auch sehr unkritisch.
Nicht spannend, natürlich, weil gutes Hundetraining ist ja eigentlich langweilig, weil es tut sich ja nicht so viel, es geht ja in kleinen Schritten. Und damit ist es für einen TV-Sender natürlich nicht spektakulär genug. Wenn ich jetzt so mir diese Trainer ansehe, wie findest du die dann? Oder hast du die eben als Patienten gehabt und dann diese Kooperation? Weil ich habe jetzt auch gesehen, eine Tierärztin zum Beispiel bietet dann in ihrer Ordination auch Kurse an. Mhm. Das wäre ja, wenn die Ordination das hergibt, vielleicht auch eine Möglichkeit, so eine gute Kooperation aufzubauen.
Ja,
bei dir ist das jetzt nicht so möglich wahrscheinlich, oder?
Ist schon möglich und ich bin auch mit der Trainerin, wo ich die Welpen hingebe im Ding, dass sie auch bei mir, also es ist noch nicht zustande gekommen, die ist relativ neu, sage ich mal, mit der arbeite ich noch nicht so lange zusammen, aber wir sind schon im Gespräch, dass sie die Welpenkurse dann auch einmal so einen Ausflug in die Ordination machen kann. Das ist nämlich das Wichtige, so Kooperationssignale dann auch in der Ordination direkt üben kann, damit einfach die Verknüpfung des Kooperationssignals mit der Ordination zustande kommt. Weil wenn ich es immer nur im sicheren Raum übe und dann auf einmal in der Ordination habe, ist es was ganz was Unterschiedliches. Und das würde schon Sinn machen und da sind wir gerade am Arbeiten, dass wir das zusammenbringen. Ja.
Du hast jetzt schon über Studien gesprochen, Steffi, die es jetzt schon gibt. Aber was ist sozusagen in der Wissenschaft noch notwendig? Was sollte die WetMed-Uni da zum Beispiel in nächster Zeit eigentlich noch tun? oder welche Themen oder welche Studien fehlen da noch, damit man auch sagen kann, das hat alles ein wissenschaftliches Fundament und man kann sich jetzt dann auch darauf berufen natürlich. Mhm.
Ja, also was ich mit der Ursula bevor dem Start besprochen habe, war eben eine Studie, die ich eigentlich seit Jahren machen möchte und sie macht eigentlich genau das. nämlich, da geht es eben um die Prävention. Also Prävention ist natürlich immer besser, als wenn der Hund schon Angst hat und man versuchen muss, da irgendwie wieder rauszukommen. Und vielleicht magst du sagen, was du machst und dann sage ich, was ich mir überlegt habe an Studien.
Also ich habe angefangen, dass ich so 10er Block an Happy Visits mache und dass die Leute kommen können. Happy Visits wurde überhaupt nicht angenommen. Also da bin ich auf leeren Raum gestoßen und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich es trotzdem machen? Und jetzt kommen meine Welpenbesitzer das erste Mal zu mir und diese Visite schenke ich den Welpen, das sage ich auch wirklich dazu. Da verrechne ich nichts. Ich mache allerdings auch nichts, außer dass der Hund einen Happy Visit macht. Das heißt, er lernt die Waage kennen, er lernt mich kennen, er lernt die Ordination kennen, er lernt seine Leckmatte kennen, die ich nachher zum Impfen brauche. Er kann dann in der Ordination einmal anfangen, dass er mal Futter aufnimmt. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass jeder Hund Futter aufnimmt in der Ordination. Also man muss da schon manchmal mit der Trickkiste arbeiten. Manchmal ist Katzenfutter da ist der Schlüssel, manchmal ist das Slack-Snack der Schlüssel. Man muss da schon ein bisschen was unterschiedliches Leckerlis zur Wahl haben. Also dass ihr mal kennenlernt mit den Besitzern für ein ganz normales Gespräch. Wir schauen uns den Impfpass an, wir reden die wichtigen Dinge wie eine Wachstumskurve, wie Futter, Ernährung, die wichtigsten Krankheiten, was diese Hunderasse haben könnte oder wenn es ein Auslandshund ist, welche Ängste entwickeln könnte aufgrund einer Vorgeschichte. Und in der Zeit hat einfach der Hund die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Und das wird sehr gut angenommen, da ist es kein Problem. Und man muss es aber wirklich dazu sagen, wenn die Leute sich anmelden für einen Termin, und ich arbeite nur nach Terminvereinbarung, also bei mir gibt es nur Termine, da habe ich auch wirklich die Zeit, ohne dass im Wartezimmer draußen 5 Hunde bellen und 3 Katzen schreien und die Leute tratschen lustig. Das macht nämlich auch Stress für alle Beteiligten. Und ich sage den Leuten auch, ist es okay für sie, wenn sie den ersten Besuch nur so kommen, ich mache nichts und erst beim zweiten Besuch, wir machen uns dann gleich nachher noch einen Termin aus und dann mache ich erst die Impfung. Und ich sage mal, 95% der Besitzer, wenn nicht mehr, sagen, ja, es ist okay.
Ja, ich finde das mal einen mega tollen Ansatz und ich weiß, dass im Tierarztalltag nicht leicht ist, zeitmäßig und so. Also finde das wirklich wunderbar, dass du das so machst. Und ich wollte eben die Daten dazu sammeln und hatte eben überlegt, eine Studie zu machen mit 3 Gruppen von Welpen, die eben für die erste Impfung, wo die erste Impfung ansteht. Und es gibt die erste Gruppe, wo das so ist wie bei dir. Also sie kommen, haben einen Happy Visit und an einem anderen Tag erst ist Impfung. Also sozusagen, dass ich vielleicht dieses gute Gefühl konsolidieren kann in der Erinnerung, weil es ist ja... Also wie solche Erinnerungen gespeichert werden und dann wieder hervorgeholt werden, ist ja komplex. Oder würde es reichen, den Happy Visit zu machen und dann unmittelbar die Impfung, wenn sie eh schon eben positive Emotionen haben in der Umgebung? Oder wie es halt der Standard ist, also ganz normale Konsultation, wo der Welpe geimpft wird. Und dann, wenn der Hund eine Woche später wieder in die Praxis kommt, würde man Unterschiede sehen im Verhalten. Also das ist die Studie, die ich da im Kopf hatte, einfach um Daten zu sammeln. Also es ist super, jetzt Evidenz, die anekdotische Evidenz von dir zu haben, dass das funktioniert. Und natürlich, wenn man es in Zahlen zeigen kann, kann man auch hoffen, dass mehr Tiers das dann auch annehmen, weil ich denke, das ist ein super toller Ansatz. Ich möchte jetzt endlich nochmal zum Happy Visit reden für die ängstlichen Hunde. Weil jetzt haben wir tatsächlich sehr viel über Prävention geredet, aber Tatsache ist natürlich, dass ein hoher Prozentsatz von Hunden, die in die Tierarztpraxis kommen und nicht so, so besonders engagierte Tierärzte haben, Ängste zeigen. Und da haben wir halt unser spezielles Happy-Visit-Konzept entwickelt, Underwet Swiss in Bern. Und das ging noch ein bisschen darüber hinaus, denke ich, was man so allgemein als Happy Visit sieht. Also unser Programm war so, dass der Hund in den Untersuchungsraum reinkam und da waren schon so 6, 7, 8 Formen mit Leckdingen und auch verschiedenen Futterarten, einfach nur am Boden. Und niemand wollte was vom Hund, weil das für sensible Hunde oft wirklich schon zu viel ist. Auch wenn du nur das Leckerli dir geben möchte oder so, ist das schon zu viel Aufmerksamkeit und gruselig. Also niemand will was vom Hund, der Hund wird von alleine gelassen, kann tun, was er möchte. Und in dem Kontext konnten wirklich alle Hunde, auch die, die normalerweise nicht beim Tierarzt fressen würden, sich doch bei diesen Formen bedienen. Und das dauert dann. Also es hat mindestens 5 Minuten gedauert, bis alles weg war. Und ich glaube, das ist ein anderer Faktor, dass es einfach länger dauert. Und das Schlecken an sich ist schon beruhigend. Also deswegen ist Futter zum Lecken immer gut. Das war eben sozusagen der erste Teil. Dann der zweite Teil war, jetzt wurde sozusagen die Tierärztin, also meine Studentin, schon involviert. Die hat so eine Futterkrucke, in unserem Fall mit Nassfutter, einfach weil wir dachten, wenn ein Hund Unverträglichkeiten hat und so weiter, Nassfutter funktioniert eigentlich auch immer gut. Und die saß dann am Ende des Raums so eher nicht bedrohlich, also eher so ein bisschen seitlich und hatte eben diese Krucke und der Hund konnte sich annähern und sich das holen, wenn er wollte. Und dann zwischendurch ging die Halterin mit dem Hund aber noch zweimal raus kurz, hat ein paar Sekunden vor der Tür gewartet, wieder rein, Hund wurde losgelassen und beim dritten Mal sind die dann wirklich auch schon auf die Tierärztin zugelaufen. Und dann für den Zweck der Studie sind sie als drittes dann auch noch auf den Tisch gekommen und konnten dort schlecken, wobei ich mir hier gut überlegen würde, sozusagen im Realeinsatz, ob ich das jetzt schon beim ersten Termin machen würde oder ist es notwendig. Aber jedenfalls da hatten wir wirklich sehr positive Erfahrungen, dass eben die Hunde durch diese Art des Aufbaus sozusagen wirklich so weit entspannen konnten. Und wenn man dann eben Futter verwenden kann, zum Beispiel während der Untersuchung, dann hat man halt schon ganz viel geschafft, weil sehr viele Hunde natürlich unter Stress gar nichts mehr fressen und dann kann man ihnen sozusagen nicht mehr sehr viel Positives machen. Bei manchen Hunden hilft Massagen so gut, bei anderen gar nicht, die halt dann nur extrem angespannt sind, weil eine fremde Person fasst sie an. Also deswegen ist es ein super Einstieg für die ängstlichen Hunde und dann, wie wir eh schon besprochen haben, ist halt wirklich die handelnde Person sehr wichtig. Das ist auch bei meiner Praxis so. Ich habe eine Tierärztin und die hat eine Helferin und denen vertrauen die Hunde und da laufen die wirklich rein und freuen sich, die zu sehen. Aber heißt natürlich nicht, dass das jetzt auf jeden anderen Tierarzt beliebig umzulegen ist. Aber da finde ich auch einen Vorteil von Medical Training. Also zum Beispiel meine Hündin entspannt, wenn sie merkt, ah, okay, es ist Auskultation, das kennt sie und dann ist alles gut. Also ja.
Und würdest du bei deiner geplanten Studie jetzt sozusagen, du hast gesagt, du würdest das Verhalten messen, jetzt auch noch irgendwelche physiologischen Parameter aufnehmen oder? Weil da bei der Studie eben, die hier in der WetMed gelaufen ist, da war ja dann das Verhalten wurde eigentlich von der Trainerin als sehr verbessert angesehen, aber dann haben die Werte da nicht so.
Aha, da habe ich jetzt sehr spannende Neuergebnisse. Wir haben nämlich dieselben Videos verwendet. Wir hatten die damals ausgewertet mit, also zum Beispiel Ohrposition, Hutenhöhe und so weiter. Und jetzt haben wir ein Qualitative Behavioral Assessment noch dazu entwickelt. Das ist eigentlich adjektiv basiert. Also wie der Hund ist nervös, der Hund ist aufgeregt, der Hund ist ängstlich und so weiter. Und das wurde dann von 50 Personen, haben jeweils 10 Videos geratet. Und wir haben eben geschaut, wie passen diese Adjektive zusammen mit Herzrate und mit unseren objektiv kodierten Daten. Und das Gute war, also es war eine ganz schöne Korrelation eigentlich zwischen objektiv und zum Beispiel wie ängstlich hat der Hund gewirkt. Das wirklich Spannende war die Herzrate, denn die Herzrate war bei unserem Ängstlichkeitsfaktor negativ korreliert. Und warum? Weil bei diesem Ängstlichkeitsfaktor war sowas wie Freezing drin. Also 2 von den Adjektiven hatten Erstarren, Einfrieren drin. Und man weiß, dass es gibt ja diese Fight-Flight-Freeze-Response. Bei Kampf oder Flucht geht die Herzrate rauf, beim Einfrieren geht die Herzrate runter. Und wir haben jetzt an diesen Daten gemerkt, dass innerhalb der Untersuchung war die Herzrate negativ mit dem Ängstlichkeitsfaktor korreliert. Das Temperaturmessen, was die stressigste Untersuchung war, hatte die geringste Herzrate bei den Hunden. Also innerhalb dieser Untersuchung ist die Herzrate, wenn man sagt, höhere Herzrate, höhere Stress, kein guter Indikator. Also im Warteraum war sie viel niedriger, aber innerhalb der Untersuchung war die Herzrate in der stressigsten Situation am höchsten und negativ korreliert eben mit diesem Angstfaktor. Also das könnte jetzt sehr vielleicht spannend, auch, ja. Also es sind jetzt ganz neue Daten, wo wir das Paper demnächst einreichen werden, dass man halt auf diese Freeze-Response wirklich aufpassen muss, wenn man nur die Herzrate verwendet für solche Stressmessungen, kann man vielleicht falsche Schlüsse ziehen.
Ja, sehr spannend.
Wenn ich vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen darf auf sensible Hunde und Tierarztordination. Ja. Ich glaube, ganz wesentlich dabei ist tatsächlich, dass jeder versteht, dass so ein Hund nicht während der Ordinationszeit, nicht während der regulären Ordinationszeit kommen sollte. Zumindest nicht die ersten paar Male. Ja. Da sollte man es auf jeden Fall wegziehen von der normalen Zeit. Und was wir zusätzlich brauchen, wie du ja gesagt hast, eine Tierärztin, eine Helferin. Also solche Hunde würde ich nicht in große Kliniken bringen, wo sehr viel los ist. Ja? Also möglichst immer selbe Setting, möglichst selbe Ordination, ruhige Ordination, wo bestenfalls tatsächlich außerhalb der normalen Ordinationszeit, und das lässt sich ja gestalten, weil sehr viele Kollegen, Kolleginnen haben ja ohne das Terminpraxen, zwar auch in der regulären Öffnungszeit, aber Termine. Und dann gibt es ja dann mal Termine außerhalb der normalen Ordinationszeit. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und da die richtige Einschätzung. Aber da sind wir dann beim Training wieder. Wie du jetzt bei der Studie erwähnt hast, ja, nämlich dieses Beobachten. Da brauchen wir wieder dann wirklich sehr gut ausgebildete Tierärztinnen, Tierarzthelferinnen und auch Trainerinnen, die richtigen Schlüsse ziehen. Ja, mhm. Und nicht falsche Schlüsse ziehen. Ich meine, der Klassiker, du kennst es ja, wenn die Katze am Ordinationstisch schnurrt. Die Halter, Halterinnen glauben alle, die fühlt sich wohl dabei. Die fühlt sich bei Gott nicht wohl, die Katze. Ja, also diese Fehlinterpretationen, dass man das auch richtig interpretiert.
Mhm. Und auch gerade Klassiker einfrieren, oder? Also die Hunde, genau. Die ja. Kooperativ wirken, ja. Die alles mit sich lassen, ja. Machen lassen. Ja. Die aber wahrscheinlich in Wirklichkeit ein höheres Stresslevel haben als die, genau. Die zappelig sind und die quasi schlimm sind.
Ja.
Und aus Tierarztsicht ist es natürlich sehr angenehm, aber wenn man es übersieht, also das ist auch was, ich meine, auch weil wir vorher von den Tränen gesprochen haben, die mit Flooding arbeiten, also sprich so lange das Tier in einer Situation halten, bis es aufgegeben hat, und diese Trainer sind dann stolz darauf, und dass das Tier massivste Stresszeichen zeigt, übersehen die offenbar. Sie sehen es nicht oder interpretieren es irgendwie anders.
Vor allem, da haben wir ja potenzielle Gefahr drinnen auch. Ja? Die erstarren zwar, aber wenn der innere Leidensdruck dann so hoch ist, dann explodieren sie. Und dann wundert sich jeder, der hat ja nichts gezeigt. Ja. Die ganzen Anzeichen wurden vorher im Vorhinein ignoriert. Der Hund erstarrt, tut nichts und plötzlich explodiert er.
Gibt es eigentlich sowas wie Zahlen? Und dann sind alle überrascht. Gibt es eigentlich sowas wie Zahlen, wie viele Beißvorfälle irgendwie in Ordinationen passieren? Oder spricht man darüber im Kollegenkreis? Oder wird das eher stillgehalten?
Kann ich nicht sagen, weiß ich nichts.
Es ist mir tatsächlich auch nichts bekannt, wobei sicher mehr Hinschnapp-Evente passieren, als tatsächlich zugegeben werden. Ja, seriöse Beißvorfälle mit schweren Verletzungen würden wir wahrscheinlich mitkriegen, aber so kleine Schnapperchen mit leichten Hautverletzungen, das kriegen wir gar nicht mit. Ja.
Die nimmst du jetzt doch nicht mehr so richtig wahr.
Genau.
Ich muss allerdings sagen, seitdem ich komme nur aus der alten Praxis, wo ich nur als Tierarzthelferlein gearbeitet habe, stelle den Hund auf den Tisch, halte ihn fest und dann mache alles. Da war fürs Tierarzthelferlein ganz wichtig, du kannst den Hund, egal wie groß, gut halten. Dann gibst du ihn wieder runter und wenn der Besitzer zahlt hat, dann kriegt er das Leckerli gesteckt. Mhm. Ob er es nimmt oder nicht. Der will nur weg. Und seit ich anders arbeite, ist es schon so, dass das für, also subjektiv gesehen, ich habe keine Studie darüber, dass es für mich sicherer ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass es für mich sicherer ist und meine letzten Beißvorfälle waren alles Katzen. Da ist es natürlich viel schwieriger. Aber wie gesagt, normalerweise eher die Katze, denn der Hund. Und ganz wichtig ist es aber auch, dass man den Hund sofort wieder Raum gibt, weil er ist ja auch eine Bestätigung oder eine positive Belohnung, wenn ich den Hund abtapsche, mich sofort dann, wenn ich es nicht mehr notwendig habe, zurückziehe. Und auch das kann ich als Belohnung in der Ordination als Tierarzt einsetzen. Ja, ich gebe sofort die Hände weg und es sind so viele Kleinigkeiten, dass ich halt nicht gleich bei der Blutabnahme den Fuß schnapp, sondern mal dreimal da auf- und abfahre und belohne. Ja? Oder dass ich den an den Stauschlauch riechen lasse, der nach alle möglichen Gerüche hat, weil da ist ja permanent auf irgendeinen Hund drauf. Ja? Oder auf ein Stethoskop riechen lasse oder das Stethoskop einfach am Boden lege und dann drei Leckerli reinlege und der holt die. Ja? Das macht so viel Stressabbau beim Hund und macht es für das Tierarzt leichter, wenn man sich die Zeit nimmt. Es ist halt das Problem, die Zeit, und in größeren Ordinationen ist die Zeit einfach nicht da. Und ich habe auch schon mit da muss der Besitzer mitspielen, und das muss ich sagen, das waren normalerweise auch Trainer in den Hunden. Trainer haben komischerweise immer relativ schwierige Hunde. Und auch schon trainiert, Hunde am Röntgentisch so zu platzieren, ohne dass man sie festhält, ja? Weil die Hunde das nicht erlauben würden. Da brauchst du eine halbe Stunde für das Röntgen, dass der Hund so liegt. Ja? Die Zeit musst du dir nehmen.
Und wer zahlt das?
Noch was ist, was du gesagt hast, außerhalb der Ordination, ich lege mir es normalerweise immer als ersten Termin oder als letzten Termin rein. Da weiß ich, die Ordination ist frei, da kann ich die halbe Stunde oder die Stunde, je nachdem, also wenn ich Verhaltensfälle habe, die ich überwiesen bekomme von anderen Tierärzten oder von Trainern, die wirklich Verhaltensauffälligkeiten haben, wo es darum geht, brauchen die noch Medikation dazu, das ist irgendein Grund, warum der so verhaltensauffällig ist, meistens Schmerz. Die habe ich dann wirklich immer extra, dass da ja keiner kommt. Also da will ja niemand dabei haben. Und da ist die Ordination auch zugesperrt, also da kann keiner rein.
Ja, also ganz wichtig, es ist einfach ein Vorteil eigentlich für den Tierarzt, für die Tierärztin, ja, so zu arbeiten.
Ja.
Und
also ich sehe es als Vorteil und ich würde nicht mehr umstellen. Es ist einfach, wenn man das sieht, und wenn man Hunde auf der Straße hört, wie die reinziehen und rein wollen, ja, weil sie die freuen, dann denke ich mir, da hast du was richtig gemacht.
Mhm. Ja. Wie lange hat diese Transformation irgendwie gedauert oder wie hast du diese Umstellung gemacht?
Die ist mit der Zeit gekommen. Und natürlich zieht man auch dann sein Klientel an. Man hat halt wahrscheinlich viele Angsthunde, viele schwierige Hunde. Mit dem muss man dann halt leben. Hunde, wo man auch wirklich sagt, okay, dann kriegt er halt vorher Gabapentin oder Tritico rein, dass der halt in der Ordination einfacher zum Handeln ist, weniger Angst hat. Bei Katzen wunderbar, Gabapentin. Warum muss ich die Katze ihren Transport aussetzen und der Angst hat? Das ist eher die Schwelle der Besitzer. Ah, mein Hund, meine Katze braucht Psychopharmaka, mein Gott. Ja. Anstatt dass man sagt, das Tier kann den Tierbesuch einfacher besser erleben.
Und
genau, ja, ja. Und ist nicht gezwungen. Ja. Also da ist ja die Angstschwelle der Besitzer, dass man Medikamente unnötig, also nicht unnötig, aber für den Besitzer geistig unnötig eingibt und das Tier ja, ruhig stellt. Also so, ja. Das ist eine Schwelle im Kopf von den Besitzer, die muss man lösen, den Knoten muss man lösen.
Ich glaube, da braucht es ja tatsächlich sehr viel Aufklärungsarbeit, nämlich dass Psychopharmaka per se ja nichts Negatives sind. Ne? Die sind leider aus dem Humanbereich zum Teil negativ behaftet, ja, was ja auch nicht korrekt ist. Und die sind aber hilfreich. Es hilft aber nichts, nur Psychopharmaka zu geben. Ja. Die Kombination brauchen wir immer.
Das ist der andere Knoten der Besitzer. Dann hast du die Leute, die einen verhaltensauffälligen Hund haben, die zu dir kommen, die Konstellation zahlen, weil da nicht so wenig Geld ist. Und dann sagen, ja, aber trainieren will ich nicht, sie wollen nur die Psychopharmaka. Und das gibt es nicht. Also es gibt nur, gib mir einen Trainer, mit dem arbeite ich zusammen und dann bekommst du auch Psychopharmaka für deinen Hund, wenn er es notwendig hat. Ja? Ohne Trainer geht es nicht.
Und die laufende Kontrolle dann,
genau,
natürlich.
Ja.
Die Fortschritte.
Mit dem musst du dann zusammenarbeiten.
So ist es, ja.
Und auch ganz wichtig, auch mit dem Trainer zusammenarbeiten.
Genau.
Weil sonst bringt es nicht viel, wenn man nicht beim Trainer Rückschritt oder sagt, wie trainierst du, was machst du, welche Ansätze, machen wir das gemeinsam. Da muss man als Tierarzt kooperieren mit dem Trainer. Finde ich ganz wichtig. Und auch da ist, glaube ich, jetzt der Knopf bei den Tierärzten drinnen, dass sie, glaube ich, mit Trainern wenig kooperieren wollen.
Ich glaube, das geht in beide Richtungen zum Teil. Ja.
Wahrscheinlich.
Wir haben, also was ich schon feststelle, wir haben doch inzwischen eine gute Gruppe von Tierärztinnen, die Verhalten und Verhaltensproblematik sehr wohl erkennen und sagen, ja, wir müssen da was tun. Und auch bei den Trainerinnen, die kooperieren. Aber so, es gibt sehr viele Trainer und Trainerinnen, die wahnsinnig gescheit sind und dann relativ viel Blödsinn machen und nie mit einem Tierarzt kooperieren würden. Ne? Und ich glaube, den Knopf muss man auch lösen, dass man es zusammenführt, dass es nur gemeinsam geht im Sinne unserer Hunde oder auch Katzen.
Danke.
Dass man in Richtung, ja, jeder hat seine Aufgabe zu erfüllen, aber das muss dann im Dreieck passieren. Ja. Tierarzt, Halter mit Tier, Trainer, Trainerin. Dann kann man in eine gute Zukunft gehen. Aber da brauchst du, glaube ich, wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit, auch bei uns an der Uni. Ja, was die Absolventen betrifft.
Genau, das ist der Punkt. Wie kommt das im Studium schon vor? Kommt das vor?
Ich glaube, zu wenig. Ja?
Ich habe so lange schon, mein Studium schon so lange weg. Also da.
Ja, weil das wäre, also wenn jetzt jemand sich zum Beispiel eben sagt, ich würde es gern da, weil ich jetzt so begeistert bin von dieser Podcast-Folge hier, ich habe da jetzt so viel gelernt, ich möchte gern was bei mir ändern, ich möchte in diese Richtung gehen. Ich brauche aber dafür Hilfe, Unterstützung. Wo würde sich so jemand hinwenden können oder wo kriegt man Unterstützung dafür?
Also er müsste sich, glaube ich, vor allen Dingen mal für das Verhalten interessieren. Also wo ich noch studiert habe, das ist schon eine Zeit lang her, ich bin seit 25 Jahren Tierärztin, war das Verhalten nicht vorhanden während dem Studium. Und mittlerweile gibt es ja Fortbildungskurse auch für uns Tierärzte. Und dann muss man sich einfach mit dem Ganzen auseinandersetzen. Man muss jetzt keine großen baulichen Änderungen machen. Ich habe ein sehr großes Wartezimmer. Ich habe zwei Wartezimmer, also einen Teil für Katzen, einen Teil für Hunde. Da gibt es auch manchmal Streit, wenn dann doch zwei drinnen sitzen und der Hund geht dann. Ja. Was auch sehr gut ist, ich habe auch zwei Türen in die Ordination hinein. Das heißt, ich kann da, wenn ein Hund schon in der Ordination ist, ich kann den in die eine Wartezimmer und kann da so einen Kreis machen, dass sich die Hunde nicht begegnen. Ich könnte notfalls auch über den Garten rauslassen. Auch das geht möglich. Also das ist jetzt baulich, das ist zufällig, weil meine Ordination das anbietet. Das muss nicht jeder haben. Das ist halt praktisch. Aber für mich ist es Platz vor allen Dingen und Zeit. Also Platz, dass die Tiere ausweichen können, dass die Tiere weggehen können, wenn sie wollen, und Raum schaffen können. Und das Zweite ist Zeit, dass man sich Zeit für die Tiere nimmt. Und das Dritte ist, dass man die Körpersprache der Tiere richtig einschätzt, ja, und Pausen macht.
Mhm. Gut, ich denke, wir haben jetzt ganz, ganz viele Aspekte eigentlich gehört, die aus dem Thema Medical Training kommen, zu den Happy Visits übergeführt haben, zu was jetzt in der Tierarztpraxis eigentlich viel bringt, also eben Sicherheitsaspekt, Wohlbefinden für die Tiere, also dass das vielleicht eine kleine Umstellung bedarf, aber dann wunderbar eigentlich für alle Beteiligten stattfindet, dass es hier Studien gibt, die noch schon gemacht wurden und noch gemacht werden müssen, um das auch irgendwie wissenschaftlich zu untermauern. Was wäre denn jetzt so euer letzter Gedanke zu diesem Thema, bevor wir hier schließen können?
Wenn ich vielleicht noch einhaken darf, ja, für die jetzt ist natürlich der wirtschaftliche Aspekt auch zu betrachten. Und der wirtschaftliche Aspekt gibt sich daraus, dass ich treue Kunden habe. Wenn ich den Hund, wenn sich der Hund oder die Katze bei mir in der Ordination wohlfühlt, dann gibt es überhaupt keinen Grund für einen Tierhalter, die Ordination zu wechseln. Ne? Das heißt, ich habe treue Kunden und ich habe auch die Mundpropaganda dieser Kunden dabei, wenn wir jetzt rein die wirtschaftliche Seite anschauen. Also ich glaube schon, und wir sehen das ja auch bei der Ordination meiner Frau, dass sich das sehr wohl rentiert, dieses Zeitlassen, Zeit geben, dem Tier Zeit geben, auch in die Ausbildung der Welpen zu investieren, nämlich Zeit zu investieren, mehr ist es nicht, dass sich dann all along sehr, sehr bezahlt macht. Ja. Schön wäre natürlich genau dieses Zusammenführen aller Gruppen, Verständnis füreinander haben, versuchen zu verstehen und sich Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist das Wesentliche.
Das haben wir auch von dir schon gehört. Gibt es da noch abschließende Worte oder ist alles gesagt?
Das Thema ist so groß.
Ja, schon. Also alles wir werden kann man schauen, nicht sagen, ne? wie viele Folgen es jetzt dann noch geben wird. Aber wenn dann die Studien hier entstehen, hoffentlich, Steffi?
Ja, also ich denke, ein wichtiges Thema, das ich noch kurz erwähnen möchte in Bezug auf Medical Training und Tierarztbesuch, ist es eine Markup-Training natürlich. Sollte jeder Hund haben und das kann man ja sehr gut positiv aufbauen. Also falls es mal notwendig sein sollte, weil der Hund verletzt ist, auch wenn er immer lieb ist, also ihr kennt das eh. Aber Maulkorbtraining, ganz wichtig, ist vielleicht wirklich schon was, was man dem Welpen als Aufgabe mitgeben kann und was man halt super leicht oder in der Praxis schon super leicht positiv aufbauen kann mit Futter Maulkorb. Und das andere ist, wir haben es ja öfters besprochen, dass Medical Training in der Akutsituation halt oft doch nicht so funktioniert. Deswegen ist es auch wirklich sinnvoll, dass man Festhalten genauso positiv aufbaut wie eben andere. Also dass der Hund eben wirklich fixiert wird mit dem Griff, wie er eben fixiert werden würde, dass er das kennt und eben auch prinzipiell positiv verknüpft hat, dann ist auch, wenn es blöd ist, die Situation eben nicht ganz so schlimm wie der Hund, der sich halt total gestresst fühlt, weil er eben auf diese Art festgehalten wird und es überhaupt nicht kennt. Ja, das noch zum Thema Medical Training, was sinnvoll ist aufzubauen, aber eben hier wirklich mit positiver Verstärkung und nicht, ich trainiere festhalten, indem ich den Hund so lange halte, bis er nicht mehr zappelt. Dann ist es natürlich, irgendwann hat er aufgegeben, aber der Hund fühlt sich natürlich nicht gut dabei, aber das kann man eben genauso kleinschrittig wie alles andere wirklich gut aufbauen, zu Hause aufbauen und dann ist es in der Akutsituation einfach ein bisschen besser, als es sonst wäre. Ja, was ich sonst noch sagen würde, ich bin wirklich Verfechterin von der Verwendung von Futter und du hast schon erwähnt, dass der Klassiker war, es gab am Ende das Leckerli, was halt nicht wirklich viel bringt, dazu beitragen kann. Deswegen, ich bin wirklich dafür, dass der Hund durchgehend im gesamten Besuch, wenn das möglich ist natürlich, aus gesundheitlicher Sicht und was halt gemacht werden muss, mit hochwertigem Futter belohnt werden kann, weil dadurch kann alles halt positiv verknüpft werden, weil wir wollen eigentlich ja die Emotionen halt möglichst positiv gestalten und das kann ein kleines Leckerli am Ende nicht bringen und das kann auch das Trockenfutter am Ende wahrscheinlich nicht bringen. Aber mit höherwertigerem Futter, viele Hunde sind da doch relativ einfach gestrickt und
Menschen auch.
Ja, also bei vielen funktioniert es und das macht wirklich einen großen Unterschied, was noch nicht ganz, glaube ich, angekommen ist teilweise, dass das wirklich, wirklich einen Unterschied macht. Also das glauben, glaube ich, Tierärzte gar nicht so sehr, bevor sie es wirklich machen, was das für einen Unterschied macht. Und das ist eigentlich doch relativ simpel.
Man braucht halt viel verschiedene Leckerli in der Ordination. Große Auswahl. Auch jetzt mit Futter heiklen Hunden, ja, muss man halt auch die Auswahl an Futter haben. Man muss halt dann auch irgendwelche Monoproteindiäten haben, die man halt als Leckerli verwenden kann bei solchen Tieren. Ja, aber dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Ja. Und Leberpastete ist eins, das wirklich am besten geht. Das kannst du überall hinschmieren, überall auf die Wand schmieren. Geht wunderbar. Ja. Und was viele auch immer ein bisschen zweifeln lässt in puncto Ressourcenproblematik, Futterproblematik, wie gesagt, ich fütter nebenbei, die Hunde fressen also einen Napf und ich impfe die hinten. Ja. Und ich habe eigentlich mit Ressourcenproblematik, Futterproblematik keine Probleme.
Mhm. Perfekt.
Also bis jetzt. Ja, aber das ist wirklich das, was ich am wenigsten bis jetzt ein Thema gehabt habe.
Ja, ich denke, das waren jetzt ganz viele Sachen, die unsere Zuhörer, unsere Zuhörerinnen jetzt mitnehmen können und gleich mal umsetzen, hoffentlich, ab morgen. Schauen wir mal. Das heißt, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Teilnahme, für euer Kommen und eure wirklich wertvollen Inputs hier zu unserer ersten Vet-Med-Uni-Alumni-Session. Ja, unglaublich, dass wir das jetzt hier geschafft haben und unsere Zuhörerinnen hoffentlich ganz viele Erkenntnisse, neue Ideen, Informationen über wissenschaftlichen Output, den es bisher gegeben hat, den es geben wird. Und wir freuen uns auf weitere spannende Folgen, hoffentlich. Sie sind alle schon in Planung. Und wir haben jetzt Informationen, natürlich sehr viel hier gehört. Die werden jetzt noch in nützlichen Links verarbeitet und sind dann in den Shownotes für alle zu sehen. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen hier. Das war wirklich eine sehr spannende Diskussionsrunde und freue mich aufs nächste Mal. Danke. Danke. Ciao.
Musik.